Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind zu diesem Thema Leid, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Es ist ja keine Frage, es geschehen viele schreckliche Dinge auf dieser Welt. Sie können irgendwann die Nachrichten hören, Sie können die Tagesschau anschauen, Sie können die Tageszeitung lesen und immer hören oder sehen Sie Leid auf dieser Welt. Zum Beispiel Krieg. Oder Terroranschläge, es gab jetzt heute wieder, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, in Syrien einige Selbstmordattentate und es scheint so, dass es wieder einige Tote gegeben hat. Nun, ich weiß nicht genau, wie Sie mit solchen Dingen umgehen, mit solchen Informationen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verdränge. Wissen Sie, wenn ich alles, was auf dieser Welt geschehen würde, auf mich einwirken lassen würde, wenn ich mir überlegen würde, was das wirklich für unser Leben bedeutet oder für das Leben der Menschen, ich würde durchdrehen. Und ich glaube, dass es wirklich richtig ist, dass wir in vielen Fällen diese Frage einfach verdrängen. Aber dann erleben wir alle auch Leid im engeren Umfeld. Menschen, die uns nahestehen. Und plötzlich merken wir, wir können letztlich nicht wirklich verdrängen. Wir haben das erlebt in unserer Kirche, die wir als Ehepaar schon seit vielen, vielen Jahren besuchen. Vor vielen Jahren an einem Silvesternachmittag spielt eine Familie im Garten, man baut einen Schneemann und plötzlich ist das jüngste Kind verschwunden. Fieberhaft fängt man es an zu suchen und findet es schließlich tot unter den Schneemassen. Einige Monate später erkrankt eine relativ junge Mutter an Krebs. Wenige Wochen später stirbt sie an dieser Krankheit. Dann vergehen ein paar Jahre, dann verunfallt ein Familienvater von der Arbeit, fuhr er nach Hause mit seinem Auto tödlich. Dann vergingen wieder ein paar Jahre, ungefähr im Jahre 2005 starb eine liebe Freundin von uns viel zu früh an Krebs. Vor etlichen Jahren starb ein guter Bekannter von uns auch relativ überraschend an einer Krankheit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man solche Dinge dann erlebt im engeren Umfeld, dann tauchen schon irgendwo Fragen auf. Zum Beispiel taucht die Frage auf, wo ist da Gott? Wie kann ein Gott so viele schreckliche Dinge einfach zulassen? Und wenn man dann konsequent weiterdenkt, dann tauchen weitere Fragen auf. Es taucht zum Beispiel die Frage auf, ist denn Gott überhaupt ein Gott der Liebe? Wissen Sie, vielleicht ist ja Gott ein Satan. Vielleicht ist das Ganze mit der Liebe Gottes ein christliches Überbleibsel, das wir so schnell wie möglich versuchen sollten zu vergessen. Vielleicht ist Gott ein Satan. Oder eine andere Frage taucht auf, vielleicht ist Gott nicht allmächtig. Das wäre ja auch möglich. Vielleicht möchte er helfen, aber er kann nicht. Junge Leute gefallen mir, und zwar ganz einfach deswegen, weil junge Leute unverschämt direkt sind. Teenies und Jugendliche haben mir schon auf den Kopf zugesagt, weißt du, Beat, ich würde nie an deinen Jesus glauben, also an deinen Jesus, sondern wenn ich an etwas glauben würde, dann würde ich an Satan glauben, denn es sieht so aus, wie wenn Satan stärker wäre als Jesus. Wenn aber Gott nicht allmächtig ist, ist er auch nicht Gott. Und dann taucht eine weitere Frage auf, gibt es vielleicht gar keinen Gott? Ja, so muss es sein. Über dem Sternenzelt gibt es keinen himmlischen Vater. Der Himmel ist leer, der Atheismus hat eben doch recht. Ich glaube, wir merken heute Abend, diese Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu, ist eine quälende Frage. Sie greift unseren Glauben an und wir müssen versuchen, darauf eine Antwort zu bekommen. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Diese Frage ist keineswegs eine moderne Frage. Es gibt immer wieder Menschen, die den Eindruck haben, sie hätten jetzt endlich das Ei des Kolumbus gefunden. Sie hätten jetzt nämlich endlich ein Argument, warum sie nicht an Gott glauben. Sie argumentieren so, dass sie sagen, angenommen, es gibt einen Gott und angenommen, wir müssten einmal unser Leben vor diesem Gott rechtfertigen, dann hätten sie ein gutes Argument, warum sie eben nicht an diesen Gott geglaubt haben, eben weil er so viel Leid zulässt. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den früher sehr bekannten Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Hat nichts mit Max und Moritz zu tun, sondern er war Jugendpfarrer in Essen. Er erlebte einmal Folgendes. Er kam an einem großen Platz vorbei. Da stand ein Mann auf einer Kiste und hat mächtig lamentiert. Eben gerade über diese Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu? Plötzlich sieht der Pfarrer Busch und dann ruft er ihm zu, ha, da ist er, der Pfaffe. Er soll mal herkommen. Pfarrer Busch hat später erzählt, einer solch freundlichen Einladung leistet man natürlich Folge. Und er ist hinzugetreten und dann fing dieser Mann an zu schreien und er sagte, hör mal Pfaffe, wenn's einen Gott gibt, was ich ja nicht weiß, aber angenommen, es gibt einen Gott und ich werde mich einmal vor ihn verantworten müssen, dann werde ich ihn fragen, Gott, warum hast du so viel Leid zugelassen? Warum hast du es zugelassen, dass Millionen und Abermillionen von Menschen auf dem Schlachtfeld zerfetzt wurden? Warum hast du es zugelassen, dass Millionen von Menschen verhungert sind? Warum hast du es zugelassen, dass diese junge Mutter an Krebs gestorben ist? Warum, Gott? Und dann werde ich zu ihm sagen, hinweg mit dir, Gott. Gott tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. So stand der Mann da und er hat mächtig geschrien, noch viel mehr, als ich heute Abend schreien kann. Nun wissen Sie vielleicht, Pfarrer Busch war ein äußerst origineller Typ. Und plötzlich fing er auch an zu rufen. Und er sagte, jawohl, hinweg mit diesem Gott. Gott tritt ab, ich will nichts mit diesem Gott zu tun haben. 0,0 war dieser Mann mucksmäuschenstill. Jetzt riss er seine Augen auf und dann stotterte er und sagte, aber Sie sind doch Pfarrer. Da dürfen Sie doch nicht so reden. Darauf erklärte Pfarrer Busch, jetzt hören Sie mir mal ganz gut zu. Einen solchen Gott, bei dem Sie Ihren Mund so weit aufreißen können, gibt's nur in Ihrer Fantasie. Ein solcher Gott existiert gar nicht und darum kann ich zu einem solchen Gott sagen, hinweg mit dir, tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber ich sage Ihnen, es gibt einen heiligen Gott. Es gibt einen gerechten Gott und vor diesen Gott werden Sie einmal treten. Und dann wird Gott die Fragen stellen. Er wird sie fragen, warum hast du nicht an mich geglaubt? Warum hast du mich nicht geliebt? Warum hast du meine Gebote nicht gehalten? Warum hast du gelogen? Warum hast du gestohlen? Warum hast du gehasst? Warum hast du die Ehe gebrochen? Und dann werden sie auf alle diese Fragen keine Antwort wissen. Die Worte werden im Hals stecken bleiben. Und dann wird Gott zu ihnen sagen, hinweg mit dir, ich will nichts mit dir zu tun haben. Meine Freunde, es ist mir ein ganz großes Anliegen, Ihnen heute Abend mit ganz großer Deutlichkeit zu sagen, diese Frage, warum lässt Gott das zu, ist kein Ruhepolster, auf das wir uns einfach zurücklehnen können und sagen können, wir haben jetzt ein gutes Argument, warum wir nicht an Gott glauben. Nun habe ich Ihnen gesagt, diese Frage ist keineswegs eine moderne Frage. Ich bin ganz sicher, seit es Menschen gibt, wurde diese Frage immer wieder gestellt. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch die Bibel, Gottes Wort, stellt diese Frage und zwar ziemlich oft. Und es ist keine Frage, wenn die Bibel diese Frage stellt, warum lässt Gott das zu, dann dürfen auch wir diese Frage stellen. Vielleicht sind Sie im großen Leid. Ich möchte Sie ermutigen, schreien Sie das Gott entgegen. Fragen Sie ihn, warum dieses Leid? Warum muss ich das durchmachen? Nun, Sie werden vielleicht keine Antwort bekommen, aber manchmal tut das einfach gut, das Gott einmal deutlich zu sagen. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Gott verträgt das tiptop. Also, die Bibel stellt diese Frage, warum lässt Gott das zu? Aber jetzt kommt noch etwas Hochinteressantes. Die Bibel stellt auf der einen Seite diese Frage, auf der anderen Seite sagt die gleiche Bibel mit gleicher Deutlichkeit, trotz allem Leid und trotz allem Elend müsste ein Mensch verstehen, dass es einen Gott gibt. Er müsste ihn erkennen. Wissen Sie woran? Die Bibel sagt an der Schöpfung, an der Natur, in der wir leben. Die Bibel sagt, Gott ist zwar unsichtbar, wir können ihn nicht sehen. Aber schon immer haben die Menschen seine Größe und seine Herrlichkeit gesehen an der Natur, an der Schöpfung, in der wir leben. Und dann sagt die Bibel klipp und klar, darum kann sich niemand entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Vielleicht waren Sie schon mal in den Bergen, bayerischen Bergen oder in Österreich oder in der Schweiz oder vielleicht am Meer. Und Sie haben so einen Sonnenuntergang beobachtet, wenn die rote Scheibe da im hinter dem Horizont versinkt. Haben Sie das schon mal erlebt? Wenn man so etwas erlebt, hat man doch den Eindruck, irgendwo muss es doch hier einen lebendigen Gott geben. Und ich denke an die Jahreszeiten, der Frühling. Sie müssen doch zugeben, das ist wunderschön, alles so hellgrün. Dann kommt der Sommer, es wird alles dunkelgrün. Dann kommt der Herbst, dann wird alles so rotbraun und dann kommt der Winter. Und Sie kennen doch Winter. Dann hat es geschneit und dann scheint die Sonne und es ist wunderschön. Und wenn man so etwas erlebt, denkt man, es muss doch einen Gott geben. Ich erinnere mich, als wir unser erstes Kind bekommen haben, unser Elian, ich war ein richtig stolzer Vater. Und dann hatte ich sie zum ersten Mal auf dem Arm. Sie war winzig klein, aber sie war bildhübsch. Es war das schönste Kind, das je geboren worden ist. Und dann sind noch zwei Kinder geboren worden, die waren gleich schön. Und soll ich Ihnen sagen, vor 2 Jahren sind noch einmal 2 Kinder geboren worden, die sind auch so schön, nämlich meine Enkel. Nein, natürlich noch viele andere Kinder, auch du bist ein richtig toller Kerl. Aber ich erinnere mich, als ich die Elian auf dem Arm hielt, wie habe ich im Herzen gejubelt und habe gesagt, Gott, wie bist du doch wunderbar. Und die Bibel sagt, an solchen Dingen müsste ein Mensch erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Also Sie spüren diese Spannung, auf der einen Seite diese Frage, sie greift unseren Glauben an, und auf der anderen Seite sagt die Bibel, trotzdem müsste ein Mensch erkennen, dass es Gott gibt. Und damit komme ich zum zweiten, zur eigentlichen Frage. Warum lässt Gott Leid zu? Wenn ich Ihnen jetzt einige Antworten gebe, muss ich vorwegschicken, dass ich nicht der Ratgeber Gottes bin. Also es ist nicht so, dass ich auf alle Fragen eine Antwort weiß. Und Sie werden das am Ende des Abends merken, es werden Fragen übrig bleiben. Aber ich möchte versuchen, Ihnen einige Antworten zu geben, warum Gott Leid zulässt. Eine erste Antwort: In vielen Fällen wissen wir nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Meine Freunde, das ist nicht billig. Überlegen Sie einmal, wie groß ist der lebendige Gott. Überlegen Sie einmal, wie groß ist nur unser Weltall. Und jetzt überlegen Sie, wie groß ist der allmächtige, allwissende, ewige Gott. Und sehen Sie, es würde uns manchmal gut anstehen, ein bisschen demütiger zu sein. Ein bisschen bescheidener zu sein und einfach zuzugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Aber Gott macht keine Fehler. Die Bibel bestätigt das. Die Bibel sagt, wie groß ist doch Gott. Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich seine Entscheidungen und Pläne. Wer könnte Gottes Absicht jemals erahnen? Wer könnte Gottes Ratgeber sein? Und ich sage Ihnen einfach, es würde uns gut anstehen, ein bisschen demütiger zu sein und einfach zuzugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Warum lässt Gott das zu? Ein zweites. Wir haben es schon gehört in der Einleitung. In vielen Fällen ist nicht Gott schuld am Leid und Elend, sondern wir Menschen. Überlegen Sie einmal, wenn wir mal alles Leid und alles Elend, das durch Menschen verursacht wurde, wegtun, dann haben wir relativ wenig Leid auf dieser Welt. Stimmt das? Ich frage Sie, wer ist schuld an Krieg und Terror? Gott. Ganz sicher nicht, das ist doch der Mensch, das ist der Hass, das ist der Groll, das sind die Aggressionen, das ist der Neid, das ist die Eifersucht. Wer ist schuld, dass Millionen von Menschen verhungern? Und ich sage Ihnen, nicht Gott. Weltweit gibt es immer noch mehr als genug Nahrungsmittel. Das heißt, das ganze Problem ist im Grunde genommen ein Verteilerproblem. Wir in der westlichen Welt sind mit Schuld, dass Menschen verhungern. Aber da können wir doch nicht sagen, Gott ist schuld. Verstehen Sie, an viel, viel Leid ist nicht Gott schuld, sondern der Mensch. Und es hat einmal jemand gesagt, das Tier im Menschen ist schuld. Und hier müssen wir von einer liebgewordenen Vorstellung wegkommen. Ich weiß schon, dass viele Menschen den Eindruck haben, der Mensch ist im Grunde genommen gut. Manche sagen, er hat mindestens einen guten Kern. Manche sagen sogar, er hat einen göttlichen Funken im Herzen. Aber das stimmt doch nicht. Die Bibel ist doch viel realistischer. Die Bibel sagt, der Mensch ist böse von klein an. Und die Bibel sagt auch, warum das so ist. Weil wir nicht mehr in dieser engen Liebesbeziehung leben mit dem lebendigen Gott. Darf ich ein Bild gebrauchen? Weil wir nicht mehr angeschlossen sind an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Darum funktionieren wir nicht, wie wir eigentlich sollten. Jetzt werden Sie sich vielleicht sagen, Moment mal, Beat, wegen mir hat es noch nie einen Krieg gegeben. Das glaube ich Ihnen, aber wissen Sie warum? Wir haben gar nicht die Macht dazu. Aber wie viele Kleinkriege haben wir schon entfacht? Zum Beispiel in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Kirche. Wir wären doch in der Lage dazu. Sie sagen, wegen mir ist noch nie ein Mensch verhungert. Naja, glaube ich Ihnen auch. Aber einmal Hand aufs Herz, sind wir uns nicht oft selbst die Nächsten? Eine Frau hat einmal gesagt, und ich habe gedacht, die trifft den Nagel auf den Kopf, sie hat gesagt, mein eigenes Hemd sitzt mir immer noch am nächsten auf der Haut. Und ich habe gedacht, genau so ist es. Verstehen Sie, an ganz viel Leid und an viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Und ich finde es einfach nicht fair, dass viele Menschen Gott gegenüber mehr oder weniger gleichgültig leben. Wenn es dann aber nicht funktioniert, dann ballen sie die Faust, richten sie gegen Gott und sagen, Gott, wie kannst du nur? Aber an viel Leid und an viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Warum lässt Gott das zu? Warum schweigt Gott? Bevor ich Ihnen den nächsten Punkt sage, muss ich Sie vorwarnen, das ist nichts für schwache Nerven. Haben Sie starke Nerven? Ich würde Ihnen das gerne ersparen, aber ich kann es nicht. Warum schweigt Gott? Das Schweigen Gottes ist manchmal der Anfang des Gerichtes Gottes. Tolstoi hat einmal gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Und die Bibel lehrt sehr deutlich, die Hölle beginnt in manchen Fällen nicht erst im Jenseits, sondern bereits in diesem Leben. Wenn ein Mensch ein halbes Leben lang nichts von Gott wissen will, wenn er sich dem Rufen Gottes immer wieder widersetzt, wenn er vielleicht sogar gotteslästerliche Dinge sagt oder Gott verflucht, dann kommt der Augenblick, dass Gott einem solchen Menschen nichts mehr zu sagen hat. Oder anders ausgedrückt, Sie können eine Grenze der Gleichgültigkeit Gott gegenüber oder eine Grenze der Gottlosigkeit überschreiten und Gott hat Ihnen nichts mehr zu sagen. Meine Freunde, das ist ein schrecklicher Augenblick und ich wünsche niemandem von Ihnen, dass Sie das je erleben. Aber es ist möglich. Ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, um das zu verdeutlichen aus der Bibel. Ich möchte die Geschichte gerne auf die heutige Zeit übertragen. Es ist nämlich die Geschichte zweier Städte, Sodom und Gomorra. Die Menschen in den Städten waren aufgeklärt. Man war durchaus religiös, man hatte Theologen, man war durchaus irgendwo religiös, aber Gott gegenüber spielte man mehr oder weniger eine gleichgültige Rolle. Gott spielte keine Rolle, man war gleichgültig. In einer der beiden Städte lebte ein gottesfürchtiger Mann, Lot. Er hat die Leute immer wieder gewarnt. Er hat immer wieder gesagt, Leute, Gott lässt sich nicht spotten. Ihr müsst Gott ernst nehmen, bitte nehmt Gott ernst. Aber die Menschen haben gelächelt, die haben gesagt, Lot, wir mögen dich ja. Du bist ein netter Kerl und wir freuen uns, dass du bei uns wohnst. Aber schau mal, wir sind ja auch religiös. Und sie haben weitergelebt, Gott gegenüber mehr oder weniger gleichgültig. Und dann berichtet die Bibel, irgendwann war das Maß der Sünde in den beiden Städten voll. Gott holte Lot und seine Familie aus der Stadt heraus und dann ließ Gott Feuer und Schwefel vom Himmel herunterregnen. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie das zu und her ging. Wenn es das gegeben hat, dann wären die Leute jetzt in die Luftschutzkeller hinuntergelaufen. Und dann saßen sie dort und dann wurde es immer heißer. Immer heißer, immer heißer. Und dann erinnerten sich die Menschen an Lot. Und ich kann mir vorstellen, wie vielleicht der eine zum anderen gesagt hat, du, Lot hatte recht. Ja, antwortete der andere, Lot hatte recht, aber Lot hat ja immer gesagt, wir sollen beten. Komm, wir versuchen's mal. Und dann haben sie angefangen zu beten. Sie haben zu Gott geschrien. Aber Gott hatte den Menschen nichts mehr zu sagen. Gott schwieg. Das Feuer loderte weiter. Und dann fingen die Leute ganz bestimmt an zu fluchen. Aber Gott hatte den Menschen nichts mehr zu sagen, Gott schwieg. Die Flammen prasselten weiter. Meine Freunde, das ist ein furchtbarer Augenblick und ich wiederhole ihn gerne nochmal. Sie können eine Grenze der Gleichgültigkeit, Sie können eine Grenze der Gottlosigkeit überschreiten und Gott hat ihnen nichts mehr zu sagen. Die Bibel sagt an einer Stelle, ich habe euch gerufen, das sagt Gott. Ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Und ich bitte Sie einfach, wenn Gott Sie irgendwann mal gerufen hat, vielleicht in einer ähnlichen Veranstaltung, vielleicht in einem Glaubensgrundkurs, vielleicht durch Freunde, vielleicht durch Bekannte, vielleicht durch Verwandte, vielleicht durch ein Ereignis, wenn Gott Sie irgendwann mal gerufen hat, dann bitte ich Sie, geben Sie ihm eine positive Antwort. Nicht, dass Gott irgendwann einmal zu ihnen sagen muss, ich habe dich gerufen, aber du hast nicht geantwortet. Ich bin zutiefst überzeugt, heute Abend sitzen Menschen unter uns, die wurden schon einige Male zu Jesus gerufen. Und sie haben das bis jetzt immer abgelehnt. Ich sage ihnen, irgendwann einmal ruft Gott nicht mehr. Das Schweigen Gottes ist manchmal der Anfang des Gerichtes Gottes. Sind Sie noch bei mir? Ich bitte Sie, wieder kurz aufzustehen, wie jeden Abend. Ich weiß nicht, was das ist. Aber nachher sind Sie jeweils wieder durchgeatmet. Bitte setzen Sie sich hin. Ich komme zum vierten. Warum lässt Gott das zu? Und ich bin froh, dass ich Ihnen auch diesen Punkt sagen kann. Gott ruft in vielen Fällen Menschen durch Leid und Elend in seine Nachfolge. Sehen Sie, wir sind oft so gestresste Menschen und viele Menschen geht es unverschämt gut, sodass wir manchmal den Eindruck haben, wir brauchen gar keinen Gott. Und darum führt uns Gott manchmal in eine Grenzsituation hinein. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Wir erleben einen Unfall. Um ein Haar wären wir tot und plötzlich wachen wir auf aus unserer Gleichgültigkeit und wir fragen uns, wo wären wir jetzt, wenn wir tot wären? Oder wir werden schwer krank, müssen vielleicht monatelang unser Bett hüten, haben viel Zeit, über die wichtigsten Fragen des Lebens nachzudenken. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich? Oder unser Leben bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Die Ehe beginnt zu bröckeln. Oder man wird arbeitslos oder irgendetwas anderes. Sagt man bei Ihnen auch, Not lehrt beten? Sagt man das? Da ist schon etwas dran. Natürlich, Not lädt auch fluchen, das ist keine Frage. Aber wie viele Menschen sind letztlich durch Leid und Elend, durch Not zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Ich denke hier an eine Modeeinkäuferin. In ihrem Leben lief zunächst einmal alles glatt, glücklich verheiratet, Villa mit Swimmingpool, zwei gesunde Kinder, Erfolg im Beruf. Nur Gott spielte in ihrem Leben keine Rolle. Eines Tages erkrankt eines ihrer beiden Kinder an einer ganz schlimmen Virusinfektion. Das Kind kommt ins Krankenhaus, die Ärzte können ihm nicht helfen und innerhalb von kürzester Zeit magert das Kind in Haut und Knochen ab. Die Mutter besucht regelmäßig das Kind und als sie wieder einmal bei diesem Bettchen sitzt, dieses Häufelchen Elend sieht, da bricht sie innerlich zusammen, das hält sie als Mutter fast nicht aus. Auf dem Nachhauseweg betet sie mal wieder. Nach vielen Jahren wieder mal ein Gebet. Sie sagen vielleicht ein komisches Gebet, mag sein, aber es kommt von Herzen. Sie betet nämlich und sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, erlöse mein Kind vom Leiden, lass es sterben. Wenige Tage später stirbt das Kind. Dann beginnt ihr Leben wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen, die Ehe bricht auseinander. Und dann lernt sie überzeugte Christen kennen. Bald einmal merkt sie, diese Christen haben etwas, was ihr fehlt. Sie haben einen Halt, sie haben ein Fundament in ihrem Leben, sie haben einen Frieden, eine Geborgenheit, auch in den Nöten, auch in den Schwierigkeiten. Sie hat viele Gespräche mit ihren neuen Freunden über Jesus und dann irgendwann ist es soweit, sie weiß genug. Mit einem ihrer neuen christlichen Freunde betet sie. Sie bekennt Jesus ihre Sünden. Sie bittet Jesus, in ihr Leben hineinzukommen. Und dann erlebt sie etwas, das nicht alle so erleben. Aber sie hat das erlebt. Eine tiefe Freude, ein tiefer Friede und eine Kraft strömen in ihr Herz hinein. Die Situation verändert sich zunächst einmal überhaupt nicht. Aber sie bekommt Kraft, das Ganze zu tragen. Jahre später sagt sie, das, was ich damals erlebt habe, möchte ich nie mehr erleben. Und ich wünsche niemandem, dass er so etwas erlebt, aber, sagt sie, für mich war das wichtig. Denn in dieser Not und in diesem Elend habe ich Jesus gefunden und da bin ich so froh darüber. Meine Freunde, ich kenne sie nicht, aber vielleicht sind sie in großer Not. Vielleicht sind sie in großem Elend, vielleicht wissen sie wirklich nicht mehr ein noch aus. Hören Sie mal, das ist ein Ruf Gottes an ihr Leben. Er ruft sie in seine Nachfolge. Jetzt sitzen sie vielleicht da und denken, Beat, das klingt ja alles irgendwie gut, das klingt einleuchtend, das klingt folgerichtig. Aber alles, was du jetzt gesagt hast, stimmt ja nur, wenn Gott wirklich ein Gott der Liebe ist. Und jetzt fragen Sie vielleicht, Beat, aber warum bist du denn so sicher, dass Gott uns liebt? Woher wissen wir das denn? Denn nur wenn Gott uns liebt, stimmt das, was du jetzt gesagt hast. Woher wissen wir, dass Gott uns liebt? Meine Freunde, das ist eine ganz gute Frage und die möchte ich jetzt sorgfältig beantworten. Kinder, das werdet auch ihr jetzt gut verstehen. Gott hat seine Liebe zu uns an einem bestimmten Ort ganz klar und eindeutig bewiesen. Und jetzt denken Sie mal gut mit, was ist einer der größten Beweise, dass mich jemand liebt? Nun, einer der größten Beweise, dass mich jemand liebt, ist, wenn ich in einer notvollen Situation bin, wenn ich nicht mehr ein noch ausweise, es geht wirklich ums Leben und jetzt rettet mich jemand und dabei stirbt er opfert sein Leben. Mal ganz ehrlich, ist das Liebe? Mehr kann man nicht tun. Und genau das hat Jesus getan. Er ist vor 2000 Jahren an diesem schrecklichen Kreuz für uns, für unsere Sünden gestorben. Vielleicht sind Sie schon einmal vor einem Bild des Gekreuzigten gestanden und Sie haben dieses Bild angeschaut, wie Jesus dort am Kreuz hängt, mit der Dornenkrone auf dem Kopf. Das Blut, das einfach so herunterläuft. Der blutig geschlagene Leib, die furchtbaren Nägel, die man ihm hier durch die Hände und durch die Füße geschlagen hat. Und sie haben dieses Bild angeschaut und sie haben sich vielleicht gefragt, warum musste dieser Jesus auf eine so brutale Art und Weise am Kreuz sterben? Er hat doch nur Gutes getan. Überlegen Sie mal. Wie liebevoll ist er mit Kranken umgegangen, wenn er sie gesund gemacht hat? Wie wunderbar war das für Leprakranke, wenn er sie geherzt hat und geheilt hat. Nun, Sie sagen vielleicht, das ist ja nichts Spezielles. Das gibt es ja auch heute. Leute kümmern sich um solche Menschen. Aber in der damaligen Zeit war das anders. Man hat Leprakranke ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und jetzt kam Jesus und hat sie geherzt und hat sie geheilt. Wie wunderbar war es, wenn er Tote ins Leben zurückgeholt hat, den Angehörigen gegeben hat. Wie liebevoll hat er die Kinder angeschaut, dass sie einfach zu ihm hingelaufen kamen. Verstehen Sie, Jesus hat nur geliebt. Aber warum musste er am Kreuz sterben? Die Bibel sagt, wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Und das möchte ich jetzt vor Augen malen. Jesus hing am Kreuz. Und starb am Kreuz, weil wir alle immer wieder die Tendenz haben, Gott gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist nämlich die schlimmste Sünde. Jesus hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir alle mit unseren Händen gesündigt haben. Ich bitte Sie, schauen Sie sich mal Ihre Hände an. Bitte schauen Sie sich jetzt gleich mal Ihre Hände an. Bitte jetzt gleich, haben Sie den Mut, alle, schauen Sie mal Ihre Hände an. Okay, ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Hand ist. Aber etwas kann ich Ihnen sagen, diese Hand, die Sie hier sehen, wissen Sie, wie oft die auf andere Menschen deutet? Immer ist der andere schuld, nur nie ich, da bin ich absoluter Spezialist. Wie schnell wird unsere Hand zur Faust geballt? Wie schwer fällt es uns, einem Menschen, der an uns schuldig geworden ist, von ganzem Herzen zu vergeben, auch den Frommen. Vielleicht haben unsere Hände Dinge mitlaufen lassen, die uns nicht gehören. Darum wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Jesus hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir alle schon mit unserem Mund böse, gemeine, verletzende Dinge gesagt haben. Vielleicht haben wir gotteslästerliche Dinge gesagt, vielleicht haben wir Gott verflucht. Jesus hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir mit unseren Augen neidisch auf andere Menschen blicken. Der andere hat das schönere Haus, die bessere Familie, das größere Auto und vieles mehr. Jesus hing am Kreuz und er starb am Kreuz, weil heute Abend, da bin ich ganz sicher, einige Männer sitzen, vielleicht auch einige Frauen, und ich klage sie nicht an, die mit ihren Augen im Internet pornografische Bilder angeschaut haben. Darum hing Jesus am Kreuz. Darum starb er am Kreuz. Und ich könnte die Liste beliebig erweitern. Jesus hing am Kreuz und starb am Kreuz, weil wir alle gesündigt haben. Wissen Sie, der heilige, gerechte Gott müsste uns eigentlich bestrafen. Und die Strafe, die wir verdient hätten, wäre die ewige Nacht, wäre die ewige Verdammnis, wäre die Hölle. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Aber damit wir das eben nicht durchmachen müssen, hat Jesus all das Leid durchgemacht. Die Geißelhiebe, das ungerechte Urteil, das furchtbare Kreuz, die schrecklichen Nägel. Und ich sage Ihnen, der Tiefpunkt seines Leidens war, als er an diesem Kreuz hing und aus dem Mund herauspresste: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe in diesen Tagen schon gesagt, das hat Jesus nicht leichtfertig gesagt, so wie wir das manchmal sagen, obwohl es gar nicht stimmt, sondern er erlebte dort Gottverlassenheit. Er machte die Hölle durch. Schließlich starb Jesus. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern am dritten Tag ist er real wirklich von den Toten auferstanden. Und jetzt sagt die Bibel, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Nur weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott schenken, kann er uns ewiges Leben schenken, Leben, das über dieses Leben hinausgeht, nur weil Jesus aus Liebe zu uns am Kreuz gestorben ist. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich zutiefst überzeugt bin, dass Jesus uns liebt. Er hat nämlich das größte Opfer gebracht. Ich bin überzeugt, auch wenn ich viel Leid und viel Elend nicht erklären kann. Aber ich weiß, er liebt uns, denn er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Aber jetzt kommt noch etwas ganz Entscheidendes. Hören Sie gut zu. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Christus für alle Menschen auf dieser Welt gestorben ist. Heute Abend kann also niemand sagen, für mich ist er nicht gestorben. Doch, er ist auch für Sie gestorben. Aber, obwohl er für alle Menschen gestorben ist, hat das jetzt nicht Auswirkungen für alle Menschen automatisch. Also Jesus kommt jetzt nicht zu uns und sagt, hör mal, ich bin für dich gestorben und ob du das willst oder nicht, du musst das jetzt einfach annehmen. Nein, sondern Jesus Christus bietet uns die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott, das ewige Leben, wie ein Geschenk an. Aber was muss man mit einem Geschenk machen? Kinder, was muss man machen? Man muss ein Geschenk annehmen. Kann man ein Geschenk ablehnen? Ja, das kann man. Man macht es normalerweise nicht, aber man kann es. Man muss es einmal annehmen. Und genauso ist es mit dem, was Jesus getan hat. Wir müssen die Vergebung, die Gemeinschaft mit Gott, das ewige Leben wie ein Geschenk annehmen. Und dieses Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder jemand hat Ihnen vielleicht schon mal gesagt, du musst dich endlich einmal für Jesus entscheiden. Oder mit dem Fachausdruck der Bibel, du musst dich bekehren. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne anhand einer Zeichnung erklären, wie man sich bekehrt. Es ist so einfach, dass es sogar Kinder gut verstehen können, natürlich auch alle Erwachsenen. Sie sehen hier einen Kreis. Der Kreis stellt das Leben eines Menschen dar. Also Ihr Leben oder mein Leben. Und jetzt bitte ich Sie, nehmen Sie es mal ganz persönlich, das ist Ihr Leben. Die dunklen Punkte, die Sie hier sehen, sind ein Symbol für unsere Sünden. Wir haben alle gesündigt. Und das kleine Kreuz ist ein Symbol für Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, das ist der Zustand jedes Menschen zunächst einmal. Also jeder Mensch, der geboren wird, ist zunächst einmal in diesem Zustand. Es spielt keine Rolle, ob Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder in einem nicht-christlichen. Es spielt keine Rolle, ob Sie die Sakramente erlebt haben oder nicht. Es spielt keine Rolle. Das ist einfach der Zustand jedes Menschen, der sich noch nicht bekehrt hat. Der sich noch nicht für Jesus entschieden hat. Mit anderen Worten, jeder von Ihnen, jeder, war mal in diesem Zustand. Und einige von Ihnen sind es noch in diesem Augenblick. Und jetzt besteht die Bekehrung aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich in einem Gebet Jesus meine Sünden bekenne. Ich habe es dargestellt mit ein paar Pfeilen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also man faltet einmal seine Hände, man spricht ein Kontaktgebet zu Jesus und man sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe gemerkt, dass ich dich brauche und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünden. Und dann zählt man sie auf, Herr Jesus, ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt. Bitte vergib mir das. Vergib mir die Sünden, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und in diesem Augenblick, wo ein Mensch so betet, vergibt ihm Jesus alle Sünden. Unser Leben wird rein. Das heißt, wir dürfen weiterleben, wie wenn wir nie gesündigt hätten. Wie wenn wir nie etwas Falsches gesagt, getan, gedacht oder gefühlt hätten. Gott sieht uns an, wie wenn wir perfekt, vollkommen gelebt hätten. Ist das verständlich? Aber ich sage Ihnen noch etwas. Hören Sie gut zu. Das ist noch keine ganze Bekehrung. Wenn es das gäbe, müsste ich Ihnen sagen, es ist eine halbe Bekehrung. Aber das ist keine ganze Bekehrung. Wenn Sie nur Sünde bekennen, werden Sie kein Kind des lebendigen Gottes. Also durch Sünde bekennen wird man kein Kind des lebendigen Gottes. Das ist nur die Voraussetzung, dass man ein Kind des lebendigen Gottes werden kann. Damit Sie ein Kind des lebendigen Gottes werden, ein Christ nach dem Neuen Testament, müssen Sie jetzt noch einen zweiten Schritt gehen. Sie müssen nämlich Jesus in Ihr Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in Ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und dieses Jesus-Aufnehmen ist auch ein geistlicher Vorgang. Das geschieht nicht irgendwie, weil wir das Abendmahl oder die Eucharistie nehmen, sondern es ist ein geistlicher Vorgang, indem ich zu Jesus komme und sage, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Mach aus mir ein neues Kind, ein Kind Gottes. Schenk mir dieses neue Leben, so in dieser Richtung. Es kommt nicht auf die Worte an, aber es kommt auf das Herz an. Und wenn ein Mensch Jesus einlädt, in sein Leben hineinzukommen, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und jetzt sind wir Kinder des lebendigen Gottes. Es ist Gott unser himmlischer Vater. Das heißt, wir haben eine enge, erfahrbare Liebesbeziehung mit Gott. Nicht nur ein bisschen Religion, irgendwie Glaube, toter Glaube, sondern reale Erfahrung mit Jesus. Und wenn wir sterben, haben wir ewiges Leben. Und das Wunderbare ist, wenn wir uns bekehrt haben, wissen wir jetzt schon, dass wir ewiges Leben haben. Aber man muss Jesus einmal ins Leben aufnehmen. Meine Freunde, das ist ein Christ nach dem Neuen Testament. Das und nichts anderes. Und jetzt frage ich Sie einmal, welcher dieser Kreise entspricht Ihrem Leben? Vielleicht sagen Sie, ja, ist ganz klar, ich habe Sünde in meinem Leben. Ich habe Jesus noch nie wirklich um Vergebung meiner Sünden gebeten, geschweige denn, ihn eingeladen, in mein Leben zu kommen. Vielleicht sagen Sie, das ist mein Leben, ich bin auf halbem Weg stehen geblieben. Natürlich habe ich schon um Vergebung meiner Sünden gebetet, aber ich habe Jesus nie eingeladen, in mein Leben zu kommen. Soll ich Ihnen etwas sagen? Das war jahrelang mein Zustand. Ich wusste, dass man Sünde bekennt. Und ich habe das jeden Abend gemacht vor dem Einschlafen. Ich hätte gar nicht schlafen können. Ich habe sogar die Bibel gelesen. Aber ich spürte, irgendetwas fehlt mir. Und dann mit 18,5 Jahren habe ich das erkannt. Ich hatte Jesus nie bewusst in mein Leben aufgenommen und eingeladen. Ich war gar kein Christ. Und dann habe ich das gemacht. Und von diesem Augenblick an war ich ein Kind des lebendigen Gottes und der Glaube wurde lebendig und die Beziehung zu Jesus wurde lebendig. Welcher dieser Kreise entspricht Ihrem Leben? Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie sagen, das ist mein Leben grob gesehen oder das ist mein Leben, ich bin auf halbem Weg stehen geblieben, dann machen Sie heute Abend bitte ganze Sache mit Jesus. Bitte entscheiden Sie sich klar und eindeutig für Jesus. Und ich werde Ihnen jetzt, wie jeden Abend, eine Gelegenheit dazu geben. Ich mache das ganz bewusst. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich solche Abende nicht einfach abschließe, sage, machen Sie damit, was Sie wollen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich immer wieder erlebe, auch in diesen Tagen, dass Menschen solche Augenblicke gebrauchen und sagen, das ist jetzt der Moment, wo ich das mit Jesus einmal festmachen möchte. Ich werde jetzt am Beten. Dann werden wir miteinander das Einladungslied singen. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter zum Kreuz kommen. Auch ich werde zu diesem Kreuz gehen. Und dann machen wir auch heute Abend dieses Kreuz zum Treffpunkt. Und dann lade ich Sie ein, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach zu diesem Kreuz kommen. Damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie jetzt symbolisch zu diesem Kreuz kommen. Genauso möchten Sie in Wirklichkeit in Ihrem Herzen zu Jesus kommen. Und Sie möchten, dass er Ihnen die Sünden vergibt. Sie möchten, dass er in Ihr Leben hineinkommt. Sie fragen jetzt vielleicht, warum dieser Ruf zum Kreuz? Und ich möchte Ihnen das gerne auch heute Abend beantworten. Die Bibel legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und ich möchte Ihnen auch heute einen Grund nennen, warum ich Ihnen empfehlen möchte, dieses Angebot anzunehmen. Ein junger Mann erzählte mir, wie er sich irgendwann einmal ganz allein für Jesus entschieden hat. Aber da ist nichts passiert. Er merkte das. Und dann in einer ähnlichen Veranstaltung hatte er die Gelegenheit, einen Schritt bewusst zu Jesus zu machen, das mit jemandem festzumachen. Und dann hat er gesagt, in dem Moment ging es mit meinem Glauben richtig los. Ich sage es mit meinen eigenen Worten, in dem Moment kam es zur Initialzündung. Und das wünsche ich Ihnen, dass es in Ihrem Glauben zur Initialzündung kommt. Und darum ermutige ich Sie, kommen Sie nach vorne. Ich lade Sie auch ein, nach vorne zu kommen, wenn Sie an den letzten Abenden das schon mal gehört haben. Und Sie sind nach Hause gegangen, haben zu Hause ein solches Gebet gesprochen. Ich finde es gut, aber verpassen Sie jetzt die Gelegenheit nicht und wagen Sie, stehen Sie doch auch dazu. Ich lade auch Menschen ein, die sich irgendwann einmal ganz allein bekehrt haben. Und irgendwo spüren Sie, das geht nicht richtig weiter. Kommen Sie, machen Sie einen klaren Schritt zu Jesus. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, und Sie sagen, ich würde gerne nach vorne kommen, aber allein das packe ich nicht, dann ist das kein Problem. Sagen Sie das dieser Person, die vielleicht neben Ihnen sitzt, bitten Sie sie, mit Ihnen nach vorne zu kommen. Was passiert, wenn Sie nach vorne kommen? Wir werden dann in den Mutter-Kind-Raum gehen. Ich werde Ihnen dort noch etwas Kurzes sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen und dann helfen wir Ihnen zu einem guten persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch werden wir Ihnen noch einmal erklären, wie man sich für Jesus entscheidet, ein paar Bibelstellen zeigen, Sie an der Hand führen und wenn Sie möchten, mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in Ihr Leben hineinzukommen. Ich möchte noch etwas schenken, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus Christus. Kommen Sie. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich Ihnen noch einen letzten Kreis zeigen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich ziemlich sicher bin, dass sich noch nicht alle gefunden haben. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Christ. Das ist ein Mensch, der sich einmal für Jesus entschieden hat. Aber Sie sehen das Problem, Jesus ist nicht im Zentrum. Jesus sitzt nicht auf dem Thron im Leben. Er sitzt nicht an der Schaltzentrale. Er ist nicht Herr, sondern er ist irgendwo am Rande im Leben. Vielleicht sind das Menschen, die Sünde im Leben tolerieren. Und sie wissen das ganz genau, da gibt es Dinge in ihrem Leben, die sind einfach falsch, da freut sich Gott überhaupt nicht. Vielleicht sind es Dinge, die wichtiger sind als Jesus. Jesus kommt an zweiter oder dritter oder vierter Stelle. Und wenn sie ehrlich sind, gibt es eine ganze Reihe von ihnen, die müssen sagen, genau so ist es bei mir. Jesus kommt an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Vielleicht haben sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Sie wissen, Jesus hat einmal zu Christen gesagt, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe zu Jesus zu mir verloren hast. Und vielleicht merken sie das, so dieses Feuer, dieses Brennen für Jesus, haben sie verloren. Vielleicht sind sie lau. Jesus sagt zu einer Gemeinde, ich habe etwas gegen dich, nämlich, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du wenigstens heiß oder kalt wärst, aber du bist lau, dann sagt er ziemlich etwas Brutales. Er sagt, du, wenn du nicht umkehrst, spucke ich dich aus. Und vielleicht merken sie das. Und ich sage ihnen, das ist ein jammervoller Zustand, weil wir keine Erfahrungen machen mit Jesus. Irgendwie alles so ein bisschen Tradition, so ein bisschen eingefahren. Wenn das Ihre Situation ist, lassen Sie das nicht anstehen, sondern machen Sie einen bewussten neuen Anfang mit Jesus, einen neuen Start mit Jesus, eine Erneuerung. Und Sie können heute Abend kommen, auch zum Kreuz, kommen Sie nach vorne, bringen Sie es zum Ausdruck. Und dann können Sie sagen, Herr Jesus Christus, du weißt, dass ich mich schon vor vielen, vielen Jahren bekehrt habe. Du weißt, dass ich einmal Feuer hatte und dass ich für dich gebrannt habe, aber das ist schon lange her. Und du siehst jetzt meinen Zustand, du siehst die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Bitte vergib mir. Und ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie nach vorne. Gott möge Sie reich segnen, möge Ihnen Mut geben zu einem solchen Schritt. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann auch während des Liedes stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen auch heute Abend danken, dass du uns liebst. Wenn wir manchmal so viel Leid und Elend sehen oder auch selber sogar erleben, dann stehen wir in einem Augenblick auch da, wo wir manchmal auch an deiner Liebe vielleicht zweifeln. Aber heute hast du uns deutlich gezeigt, du liebst uns. Und du hast deine Liebe so einmalig und klar bewiesen, dass du, weil du zu uns auf die Welt gekommen bist und dass du an diesem Kreuz einen schrecklichen Tod über dich ergehen ließest. Herr, du hast das nicht einfach gemacht als Märtyrer, sondern du hast das für unsere Sünden gemacht, damit wir Vergebung bekommen, ewiges Leben, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und Herr, damit hast du deutlich gesagt, mehr konntest du nicht tun, wie lieb du uns wirklich hast. Und jetzt danke ich dir, dass du hier bist und dass du auf uns wartest und dass du eigentlich nur einen Wunsch hast in deinem Herzen, dass Menschen zu dir kommen. Und ich möchte dich jetzt bitten für die, die sich noch nicht klar für dich entschieden haben. Gib ihnen doch jetzt den Mut, eine eindeutige Entscheidung für dich zu treffen. Ich bitte dich für diejenigen, die dich an den Rand in ihrem Leben gedrängt haben, gib ihnen Mut, sich dir neu hinzugeben. Ich bitte dich jetzt noch einmal, geh durch die Reihen. Bleibe noch einmal vor jedem Einzelnen stehen, rede zu seinem Herzen, berühre ihn und zeige ihm, was wirklich dran ist. Danke, dass du jetzt hier bist und dass du selber jetzt noch einmal redest. Amen.